Einstempeln. Ihr Ask Dante Podcast rund um Zeiterfassung, Abwesenheiten, Schichtplanung und bessere HR-Prozesse. Der neue Arbeitstag beginnt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ask Dante Podcast. Mein Name ist Andreas Jene.
Und hier ist Simon Hallen. Hallo.
Hallo. Simon, heute geht's dann in Teil 2 unseres Investigativ-Podcasts. Nachdem wir letztes Mal ja so ein bisschen die Taschenlampe rausgeholt haben und in dem flackernden, staubigen Licht des Archivs nach Gesetzen gewühlt haben und geguckt haben, wie das zustande gekommen ist, wollen wir heute das Archiv so ein bisschen hinter uns lassen und zu dem Thema Zeiterfassungspflicht dann einmal schauen, was jetzt die Zukunft uns eigentlich bringt.
Genau, die Zukunft, beziehungsweise man müsste fast sagen, erstmal die Gegenwart, ne? Also wir haben jetzt ja seit einigen Monaten eben die neue Regierung. Wir wollen gleich einmal in den Koalitionsvertrag reingucken, was da genau steht und was kommt oder was kommen könnte. Wir erlauben uns eventuell am Ende noch zumindest zu überlegen, wann könnte denn da mal was kommen. Aber Fakt ist, glaube ich, auch, irgendwas muss und sollte passieren. Ich glaube, vorher haben wir gesagt, wir machen noch mal eine kurze Zusammenfassung zum Status
quo. Genau, für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, also dringend reinhören. Also
genau.
Waren wir auch sehr spannend, uns da einzuarbeiten. Wollen wir das noch mal schnell zusammenfassen?
Können wir noch mal kurz zusammenfassen. Also wir haben so ein bisschen die Brücke geschlagen, dass grundsätzlich das Thema Arbeitszeiterfassung ja eigentlich kein neues ist, sondern es ist eigentlich auch schon länger gibt und dass es eigentlich jetzt irgendwie nicht so die neueste Raketenwissenschaft ist, die wir hier im Prinzip im wahrsten Sinne des Wortes abfeuern und spätestens eigentlich seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Mai 2019, also vor über 6 Jahren, ja verpflichtend für Arbeitgeber in Europa und damit eben auch in Deutschland eingeführt wurde.
Genau, und dann eben noch verstärkt durch dieses Bundesarbeitsgerichtsurteil, das dann natürlich auch in der deutschen Presse nochmal breitgetreten worden ist. Weiterhin besteht Unsicherheit, gehört auch zum Status quo.
Ja.
Und in all diese Unsicherheit hinein kommt jetzt also eine neue Regierung und ein neuer Tag bricht an. Und am Horizont geht vielleicht auch mit dem Koalitionsvertrag eine konkrete Regelung und Ideen für die Gesetzwerdung der Arbeitszeiterfassungspflicht. Vielleicht geht die ja mit auf, Simon.
Sollen wir mal zitieren aus dem Koalitionsvertrag?
Ja, sag mal.
Okay, also der Absatz hier im Bereich zum Thema Arbeit und Soziales. Ich lese mal so ein bisschen quer. Das beginnt mit sowas wie, die Arbeitszeit ist im Wandel. Beschäftigte und Unternehmen wünschen sich mehr Flexibilität. Oha, oha. Großes Wort. Und dann kommt aber, deshalb wollen wir im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen. Auch nochmal so ein spannendes Thema, auch gerade im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jetzt werden sie, in Anführungsstrichen, konkreter. Zur konkreten Ausgestaltung werden wir einen Dialog mit den Sozialpartnern durchführen. Auch spannend, was das eventuell heißen könnte. Wir werden die Pflicht zur elektronischen Erfassung von Arbeitszeiten, Zitat, unbürokratisch regeln und dafür für kleine und mittlere Unternehmen angemessene Übergangsregeln vorsehen. Die Vertrauensarbeitszeit bleibt ohne Zeiterfassung im Einklang mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie möglich.
Okay.
Wow.
Ja, also das ist, da sind jetzt alle Buzzwords getroffen, glaube ich. Also wir haben elektronische Erfassung, wir haben Vertrauensarbeitszeit, das macht doppelte Punktzahl. Und um die Akzeptanz zu erhöhen, geht es selbstverständlich um Flexibilität, die aber natürlich dafür gedacht ist, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken und nicht für irgendetwas anderes. Also Sie hören schon so ein bisschen raus. Wir haben eine gewisse Freude daran, diesen Text zu lesen, da steht jetzt auch nicht so viel Konkretes drin. Es sind halt viele, es ist sehr schwammig, es sind viele, viele Schlagwörter da irgendwie drin. Und wenn wir jetzt mal nur auf das Zeiterfassungsthema gucken, hier steht jetzt also, wir werden die Pflicht zur elektronischen Erfassung von Arbeitszeiten unbürokratisch regeln. Also erstmal elektronische Erfassung.
Mhm.
Das soll geregelt werden.
Mhm.
Heißt also, kein Papier, keine Stempelkarten mehr, elektronisch soll es sein.
Okay.
Das passt ja auch zu den Anforderungen der EuGH-Richtlinie, die wir uns angeguckt haben. Weil auch da geht es ja um eine elektronische Erfassung und die muss, Simon?
Verlässlich, objektiv und zugänglich, ne?
Hat richtig, auch genau, muss ich sagen. okay, jetzt steht hier, Sie wollen das unbürokratisch regeln. Was heißt denn
unbürokratisch? Was heißt denn unbürokratisch? Ja, das kann ja irgendwie auch, naja, das kann ja auch irgendwie alles, was bedeutet das? Also, ja.
Auf jeden Fall ist das ein interessantes Framing. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen zu dieser, zu diesem Begriffsframing so außenrum. Also Arbeitszeiterfassung, jedenfalls wenn man das mit Astante macht, ist ja jetzt erstmal Einführung eines IT-Systems. Und ich weiß jetzt nicht, wo der bürokratische Teil dessen irgendwie ist und wie man das unbürokratisch machen kann. Es sei denn, man würde planen, in der Regierung irgendwo eine geheime Dienststelle zur Überwachung von Arbeitszeiten durch den Geheimdienst oder sowas zu planen, wo dann alles in Akten abgelegt wird. Aber das ist ja irgendwie, also Bürokratie allein schon vom Wording hier in die Nähe der Zeiterfassung zu rücken, das ist irgendwie, da hat man das Gefühl, da werden wird Klientelsprache bedient. Ja, genau. Ne? Also es muss unbürokratisch sein. So, okay. Dann steht dabei, und dabei für kleinere und mittlere Unternehmen angemessene Übergangsregeln vorsehen. Ja, das ist so. Es wird niemandem wehtun.
Genau.
Wir wollen niemandem wehtun. Auf der anderen Seite, das ist das, was wir vom Gesetzgebungsverfahren eigentlich grundsätzlich kennen, auch Thema E-Rechnung oder so. Da gibt es halt Übergangsfristen.
Genau.
Das ist ja auch irgendwie nichts Neues.
Auch angemessen ist eher so ein Wort, ja, das ist halt relativ inkonkret erstmal. Bleibt erstmal so stehen.
Genau. Also erstmal der eigentliche Kernsatz zur elektronischen Arbeitszeiterfassung auch mit Bezug auf BAG-Urteil, EuGH-Urteil ist maximal unkonkret.
Ja.
Ja, bis auf, ja, wir werden was machen. Oder wir wollen was machen. Wir haben die Absicht, etwas zu tun. Dann kommt dieser Nachsatz. Die Vertrauensarbeitszeit bleibt ohne Zeiterfassung im Einklang mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie möglich. Simon, toll. Vertrauensarbeitszeit existiert weiter, dann brauchen die Unternehmen ja doch keine Arbeitszeiterfassung.
Tja, aber so einfach ist es eben nicht. Also letztendlich muss man dazu auch sagen, Vertrauensarbeitszeit ist so im Rahmen dieser EU-Richtlinie und dieses Urteils eigentlich so gar nicht wirklich berührt. Also das ist, vielleicht ist es auch ein deutsches Phänomen, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall was da eigentlich gar nicht so berührt ist. Also das in Einklang zu bringen und dann dafür auf Zeiterfassung zu verzichten, da ist erstmal die Frage, ist denn das überhaupt möglich?
Ja, und es ist ja auch die Frage, was ist eigentlich Vertrauensarbeitszeit?
Genau, kommt auch noch dazu.
Und da haben wir ja im Vorgespräch auch schon festgestellt, da gibt es ja vielleicht auch so unterschiedliche Erlebniswelten. Ja? Also so, wenn man mal guckt, was ist Vertrauensarbeitszeit, dann findet man ganz häufig so Formulierungen, die darum gehen, dass es darum geht, irgendwie aufgabenbezogen zu steuern und nicht so sehr dann Arbeitszeiten zu steuern. Und dass Flexibilität da ist, damit man sich das einteilen kann. Und dass da irgendwie weniger Bürokratie oder weniger Festlegung, weniger Kontrolle, eine andere Kultur irgendwie dahinter steht. Aber es geht halt darum, irgendwie so auch Flexibilität für den Arbeitnehmer zu schaffen. Das hört sich ja auch erstmal irgendwie super an, weil dann bin ich vielleicht ein bisschen freier. Und für den Unternehmer halt eine andere Steuerung, auch im Management seiner Aufgaben und in der Verteilung seiner Aufgaben dann dort zu haben. Ne? Das ist Vertrauensarbeitszeit.
Im Prinzip ja, genau. Also es ist halt ergebnisorientiert. Es muss irgendwas in der Zeitspanne, in der gegebenen Zeit irgendwie erledigt werden. Aber der Arbeitnehmer ist im Prinzip selbst auf Vertrauensbasis, wie man es auch mal sagen möchte, dafür da angewiesen, das dann eben in der Zeit zu schaffen.
Ja.
Und ungefähr so jedenfalls, ja.
So, das ist das, was man so zu Vertrauensarbeitszeit liest.
Ja.
Interessanterweise ist es jetzt nicht das, was ich erlebt habe. Also ich weiß jetzt nicht genau, was du so erlebt hast, Simon, aber ich war ja früher auch als Consultant, habe ich ja so mehrere unterschiedliche Unternehmen in unterschiedlichen Branchen dann auch von innen erleben dürfen.
Ja.
Und
ja, ja.
Vertrauensarbeitszeit habe ich ganz häufig dann auch so erlebt, dass das dann halt so, ja, das muss dann halt gemacht werden, du machst das jetzt halt. Aber ich will gar nicht wissen, wie lange du dafür gebraucht hast. Ist mir auch egal, wann du das machst, ob du es nachts, Samstag, Sonntags oder wie auch immer, aber Montag will ich das auf dem Tisch haben. Und das das erzeugt natürlich, und das muss es nicht zwangsläufig, aber bei einigen, und ich weiß jetzt nicht, ob es nur die schwarzen Schafe sind, die ich erlebt habe oder nicht, aber bei einigen führt das natürlich auch zu so einer Kultur des omnipräsenten Drucks, der so auf Arbeitnehmer ausgeübt wird, weil dann gesagt wird, ja, ich vertraue dir ja so sehr und du wirst es ja schon alles schaffen und wir haben ja auch so eine tolle Miteinander, so eine Vertrauenskultur, aber hier bitte Dienstagabend 16 Uhr, EOB, wie man so schön sagt, End of Business Day, habe ich das auf dem Tisch, ist mir egal, wie du es machst.
Ja. Also ich kenne das auch von einem alten Arbeitgeber, da gab es auch dieses Modell der Vertrauensarbeitszeit und das war grundsätzlich schon auch akzeptiert, sage ich mal, aber man hat schon auch die Schwächen einfach gemerkt, vor allen Dingen, was das Thema Dokumentation eben angeht. Also der eine hat sich vielleicht einen Zettel geschrieben, der nächste hat es irgendwie in eine Excel-Tabelle eingetragen, der dritte hat es gar nicht gemacht, der vierte hat es im Kopf und am Ende, ob das wirklich auch immer in puncto Fairness auch so das richtige Modell ist, das ist natürlich auch branchen- und arbeitgeberabhängig,
ja, klar.
Keine Frage. Aber also ich würde mich fast, ich habe mich im Vorgespräch schon fast zu dieser polemischen Aussage hinreißen lassen, ist das eigentlich noch so zeitgemäß? Vielleicht für ein paar Randbereiche etc., Agenturen, also das ist meine persönliche Meinung jetzt, ne? Aber wir sind ja auch dazu da, um mal Meinung auszutauschen, ja, genau. Hier und da bin ich mir nicht so sicher und gerade was das Thema Dokumentation angeht, auch vor dem Hintergrund dieses BAG-Urteils eben wirklich das Thema Beginn, Ende, Dauer, Pausenabzug, bin ich mir nicht sicher, ob das so im Einklang mit dieser Vertrauensarbeitszeit-Definition geht und dementsprechend, und das ist ja das, was der Koalitionsvertrag eigentlich suggeriert, im Einklang mit dieser EU-Richtlinie steht.
Und jetzt wird's ganz besonders spannend. Also was im Europarecht gilt und was sozusagen auf dem juristischen Parkett gilt, das muss ja auch nicht das sein, was wir in unserer Begriffsbildung irgendwie im Alltäglichen erleben.
Ja.
Und insofern empfinde ich auch diesen Satz in diesem Koalitionsvertrag schon so ein bisschen, das ist so Klientelbefriedigung auf der einen Seite, weil da steht drin, Vertrauensarbeitszeit bleibt vorhanden. Und andererseits gibt es gleich die Einschränkung hinten raus im Einklang mit dem EuGH-Urteil oder Europarecht. Und da muss man sich einfach fragen, ja, geht das überhaupt?
Genau.
Und die Recherche zeigt ja, dass das doch noch geklärt werden muss. Und wir wissen, alle Klärung findet am Ende erst dann vor Gerichten statt. Aber man muss sich natürlich schon mal die Frage stellen, wenn man auch sozusagen an Sinn und Zweck dieser ganzen Arbeitszeiterfassungsdiskussion guckt und da nochmal Verweis auf die alte Folge. Es geht ja im Kern um Arbeitsschutz.
Mhm. Ja, genau.
Und es geht um Einhaltung von Mindestarbeitszeiten, von Pausen, von Ruhezeiten und so weiter. Und da stellt sich ja schon die Frage, ist das überhaupt vereinbar, nichts aufzuzeichnen, dann den Arbeitgeber letztendlich auch zu entbinden, da jetzt irgendwie zu kontrollieren. Mhm. Weil das ist ja die Aufgabe des Arbeitgebers.
Ja.
Und der alte Referentenentwurf der alten Bundesregierung,
ja, den hatten wir früher auch. Genau, ja.
Der hat ja genau diesen Aspekt auch aufgegriffen und hat den Arbeitgeber auch genau da nicht aus der Pflicht entlassen.
Ja.
Wahrscheinlich wohlwissend, dass das juristisch nicht aufgehen wird, wenn man das halt so machen will. Und insofern ist das Versprechen hier so einer unbürokratischen Regelung, in der alles so bleibt wie bisher, aber wir kommen jetzt irgendwie über diese Hürde.
Ja.
Also das werden am Ende dann erst die Gerichte zeigen. Ne?
Ja, auch das Thema Flexibilität, das haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen gestreift. Und dann hat ja unser Bundeskanzler ja auch gesagt, wir müssen in Deutschland aber wieder mehr arbeiten, von wegen 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance, überlegt man, und effizienter arbeiten. Auch da bin ich mir nicht so sicher, ob das mit diesem Thema Flexibilität so dann pari ist und gleichzeitig trotzdem zu sagen, wir eine Vertrauensarbeitszeit ohne Zeiterfassung. Ich weiß nicht, ob man dann mit Vertrauensarbeitszeit aber trotzdem das, also es steht für mich nicht in einem direkten Zusammenhang mit dem Thema Produktivität. Wir müssen wieder effizienter werden, das hat er ja auch gesagt. Also
ja, also dieser ganze Themenkontext und was du eben gesagt hast, du hast ja schon ganz klar gesagt, so das ist jetzt persönliche und politische Meinung. Und es ist natürlich jetzt so, wir sind jetzt hier extrem in unserer eigenen Sichtweise auf die Dinge natürlich unterwegs.
Bisschen befangen.
Und geben da so unseren politischen Kommentar auch vielleicht dann dazu. Aber das ist ja vielleicht auch genau das, was wir mal machen müssen, um irgendwie auch unsere Haltung dazu zu zeigen. Und wir hatten ja auch, du hattest eben gesagt, ist das denn noch zeitgemäß, Vertrauensarbeitszeit? Und wir hatten im Vorgespräch dann so die steile These aufgestellt, ist Vertrauensarbeitszeit möglicherweise eine Auswirkung der Denkweise aus der Boomer-Generation? Ja, weil natürlich stellt sich die Frage, macht Vertrauensarbeitszeit Sinn, vielleicht nur im Kontext mit so klassischem Karrieredenken aus dieser Boomer-Generation, so Vorankommensdenke und so weiter. Ist Vertrauensarbeitszeit für Gen Z überhaupt das Richtige oder nicht? Das, diese Generationenfragen, die sind ja, finde ich, schon spannend.
Da fassen wir schon eine nächste Podcast-Folge an.
Das ist definitiv. Deswegen, wir machen eine Trilogie dann draus.
Ja,
aber in jedem Fall im Kern die Geschichte hinter der Rechtsprechung, es geht um Arbeitsschutz.
Ja, genau.
Und die Frage, die man sich vielleicht stellen kann, ist, wie stelle ich Arbeitsschutz sicher? Ist der Unternehmer eigentlich verpflichtet, auch dafür zu sorgen, dass seine Arbeitnehmer, dass er Gesundheitsschutz und so weiter überwacht wird? Und wenn man das eigentlich konsequent so durchdenkt, dann muss man irgendeine Dokumentation und Handhabe da reinbringen, damit der Unternehmer das kann. Und das spiegelt sich dann genau auch in verschiedenen Einschätzungen, auf unterschiedlichen Seiten, vertrauenswürdigen Seiten auch im Netz, dann entsprechend wieder, dass die dann halt sagen, ja, also das mit der Vertrauensarbeitszeit, das wird vielleicht in einigen Randbereichen gehen und in einigen Sonderfällen, aber generell erstmal ist das mit dem europäischen Recht, was du einfach eingangs sagtest, gar nicht so richtig
nicht
zu verheiraten.
Genau, richtig. Ja, wow, also interessant, wie wir das jetzt so bisher skizziert haben. Jetzt sind wir nochmal in der Gegenwart. Jetzt kommt wieder der Vertriebler, natürlich, wie immer, der auch die aktuelle Situation nochmal beleuchtet. Wir haben ja in der vergangenen Folge über die Entwicklung, über die letzten Jahre auch gesprochen. Haben auch gesagt, nach dem BAG-Urteil im September 22 haben wir selber in 23 ja schon auch den deutlichen Anstieg einfach an Anfragen, an Kundenwünschen, an Interesse gespürt und gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, das Ganze ist wieder abgeebbt, aber man merkt schon im Verlauf des letzten Jahres so ein bisschen eine Art Konsolidierung, so würde ich es vielleicht bezeichnen, und eben auch diese Unsicherheit, dass viele halt sagen, naja, ich bin dem Gesetzgeber aber voraus, das ist für mich essentiell wichtig, weil ich auch weitere Prozesse damit verbinde, und andere aber gesagt haben, naja, bevor jetzt nicht aber wirklich schwarz auf weiß das hier steht, dann warte ich eben noch ein bisschen. Was erwarten wir denn eigentlich jetzt davon? Also was denken wir, wie es passiert? Hast du da eine Meinung zu? Also
ich hole gerade kurz meine Glaskugel raus.
Sie können das nicht sehen,
aber ich habe jetzt hier, ich habe gerade meine Glaskugel rausgeholt und habe sie schon mal so ein bisschen nach vorne justiert, so was erwarte ich denn, was vielleicht Ende 2026 ist oder nicht. Also erstmal zu der Gesetzgebung. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass gerade vor ein paar Tagen erst über diese ganze Arbeitszeitflexibilisierung die erste Gesprächsrunde mit den Sozialpartnern begonnen oder eingeleitet worden ist.
Genau, richtig.
Das heißt also, jetzt Sommer 2025 fangen die Sozialpartner an, Termine zu machen, wann sie sich denn unterhalten, wie man das denn machen möchte. Und das Thema ist ja viel größer als Zeiterfassung. Das Thema ist Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Da wird Arbeitszeiterfassung ein Teil dessen sein. Ernsthafterweise erwarte ich aber nicht vor Mitte nächsten Jahres, dass irgendetwas Brauchbares da rauskommt. Denn das haben wir ja schon bei der alten Regierung gesehen. Wir haben halt diesen Referentenentwurf gehabt und der war dann irgendwie fertig. Der ist doch schon kursiert und trotzdem ist er nicht zur Abstimmung gekommen. Und das heißt, wir werden auch hier in diesem parlamentarischen Prozess, wir werden jetzt erstmal Diskussionen haben und dann wird es Vorschläge geben und das dreht dann 3 Runden durch alle Fraktionen und dann gibt es irgendwann einen Referentenentwurf, der dann zur Abstimmung kommt, vielleicht, aber das wird ja nicht vor der Sommerpause nächsten Jahres passieren. Also ich kann es mir nicht vorstellen, will ich mal so rum sagen.
Ja, ja.
Dafür läuft jetzt die Zeit zu schnell, weil das Weihnachten, also ich meine, jetzt haben wir,
aber
wir haben jetzt August, aber es ist dann, es geht immer alles rasend schnell und über den Jahreswechsel und so weiter. Ich glaube nicht, dass er vor der Sommerpause nächsten Jahres kommt. Heißt also, selbst wenn wir in der zweiten Jahreshälfte 26 zu einem Gesetz kämen, würde man ja die Übergangsfristen frühestens Anfang 27 starten. Die werden also mindestens 1 oder 2 Jahre betragen, so wie das auch in dem alten Referentenentwurf angesagt war. Das heißt also, wir haben 27 würde es anfangen, 28. Wir hätten vielleicht 2029 dann wirklich die finale Pflicht zur Arbeitszeiterfassung.
Oh,
und ja. Dann haben wir halt auch die Dekade voll, würde ich sagen, zum EuGH-Urteil. Ja.
Seitdem besteht die Pflicht, das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, genau. Und wir reden jetzt hier davon, dass der rechtliche Rahmen klar geregelt wird. Die Gerichtsurteile, BAG-Urteil und EuGH-Urteil sagen ja ganz klar, dass die Zeiterfassungspflicht eigentlich jetzt auch schon existiert.
Ja.
Also eigentlich dürfte es auch gar keine Unsicherheit geben.
Ja.
Genau. Nur der Gesetzgeber schafft es nicht, das Ganze in echtes, finales deutsches Gesetz zu bringen.
Genau so ist es.
Und ich möchte, das ist so meine Prognose, mir nicht vorstellen, wie diese Diskussion hinter verschlossenen Türen dann gehen, weil gibt es ja bestimmt zwischen den unterschiedlichen Flügeln der unterschiedlichen Koalitionsteilnehmer und den Sozialpartnern.
Ja, vermutlich.
Stimmt die ein oder andere Diskussion, wie das Ganze auszugestalten ist. Also das würde ich mal auf jeden Fall so erwarten. Dann haben wir ja aber noch ein anderes Thema und das ist vielleicht der Digitalisierungszug allgemein.
Genau.
Der rollt ja trotzdem. Also es ist ja vollkommen egal, ob jetzt diese Gesetzgebung kommt oder nicht. Wir alle müssen uns ja auch für die digitale Zukunft anpassen, auch die Unternehmen. Und man muss sich vielleicht tatsächlich die Frage stellen, ist die Vertrauenszeiterfassung, ist es zeitgemäß? Ist es ein Modell, was wir in Zukunft betreiben wollen? Ist das etwas, was junge Arbeitnehmer anspricht? Ist das etwas, was in die Digitalität unserer Zeit überhaupt passt? Ist das etwas, was in Work-Life-Balance besser hineinpasst als ein Zeitkonto? Und da sind wir nur auf der Zeiterfassungsseite.
Ja, ja.
Die andere Seite ist, was ist mit sonstigen HR-Prozessen? Was ist mit dem Urlaubsantrag? Was ist mit meiner Dienstplanung? Was ist mit, keine Ahnung, anderen HR-Funktionen,
genau,
die wir ja in Ausland auch jetzt haben?
Genau.
Und insofern, finde ich, kann man das Ganze, ich sag's mal so ein bisschen abschätzig, das ganze Theater um die Rechtsprechung, das kann man natürlich, das können wir vielleicht ein bisschen genießen, aber trotzdem müssen Unternehmen ja digitalisieren.
Ja.
Und diese Angebote sind ja auch heute schon da und die machen auch unabhängig von der Gesetzgebung in jedem Fall Sinn, weil es halt so viele andere Faktoren gibt, die da mit reinspielen. Und da komme ich jetzt wieder auf dieses Gen Z-Ding. Ja, was passt denn besser zu denen? Ne? Also was ist auch das Fairere?
Mein Punkt wäre jetzt noch referenziert auf das, was wir jetzt ja schon oft zitiert haben. Was ist denn da eigentlich genau der unbürokratische Weg? Der Weg der digitalen Erfassung mit einem Mitarbeiter-Self-Service, in dem ich mich selbst beauskunften kann, in dem ich alles selbst einsehen kann? Oder ist der unbürokratische Weg Vertrauensarbeitszeit mit einem Urlaubsantrag, den ich auf Papier ausfülle und dann irgendwie…
Ja, oder per E-Mail versende.
Das würde ich nochmal so, für mich selber habe ich die Frage, wie Sie vielleicht merken, schon auch beantwortet, aber kann man ja auch nochmal drüber nachdenken, was ist da der Weg, und ich glaube, dass wir da gut helfen können, den Weg in die digitale Zukunft eben zu ebnen mit allem,
genau,
was das so bietet.
Da kommt jetzt der Vertriebler wieder raus.
Das ist auch richtig.
Ja, ist ja richtig. gut, also insofern abschließend möchte ich nochmal ganz kurz, weil ich finde das wirklich, das ist so super spannend, das Thema Framing von Begriffen. Also unbürokratische Regelung der Arbeitszeit, alleine, dass das in diesem Koalitionsvertrag drin steht. Das rückt halt Bürokratie in die Nähe von Zeiterfassung. Und unbeabsichtigt denkt man, ja, okay, wenn diese Regierung nicht dran wäre, dann wäre es ein bürokratischer Akt. Das wäre es wahrscheinlich auch in der letzten Regierung schon nicht gewesen.
Ja, ja.
Und das wäre es vielleicht auch davor schon nicht gewesen. Aber trotzdem, das wird so in diesem Framing damit reingebracht. Genauso dieser Begriff Vertrauensarbeitszeit. Was ist denn das Gegenteil von Vertrauensarbeitszeit? Nicht-Vertrauensarbeitszeit oder Kontrollarbeitszeit oder was oder was ist das denn dann?
Ja,
also Vertrauensarbeitszeit bekommt durch diesen Begriff eine positive Bedeutung. Und Sie haben eben schon rausgehört, dass wir halt auch in Frage stellen aus unseren Erlebnissen, ob das denn in jedem Fall wirklich auch immer positiv ist oder ob, ne? Ich werbe einfach jetzt abschließend für Fairness-Arbeitszeit. Und Fairness-Arbeitszeit ist, wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer es einen Vertrag gibt, da drin halt Leistung und Entlohnung geregelt sind. Und wenn dann eben auch mehr Leistung für entsprechend abgerechnet werden kann. Und das finde ich für beide Seiten fair, das ist für beide Seiten transparent. Und das ist das, was Astante wie andere Lösungen auch, aber was Astante letztendlich auch prozessual anbietet.
Genau.
Und ich glaube auch, das ist das, was wertschätzend für Mitarbeiter ist. Das ist mein Schlusswort. Also Wertschätzung für Mitarbeiter hat was mit Fairness zu tun und das hat auch was dann vielleicht mit der Arbeitszeiterfassung zu tun.
Okay, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Sie können das jetzt hier nicht sehen, aber der Andreas Hirne, der strahlt mich jetzt von gegenüber an und genau, also dementsprechend, ja, ich hoffe, Sie haben da was mitnehmen können. Das war auf jeden Fall auch für uns eine spannende investigative Recherche. Beim nächsten Mal wird es vielleicht wieder thematisch ein bisschen anders gelagert, aber ja. Dementsprechend, wenn Sie jetzt die erste Folge noch nicht gehört haben, gerne nochmal reinhören, gerne nochmal so ein bisschen auf die Historie auch schauen. Und ansonsten, ja, hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, einstempeln, nicht wahr? Bis dann.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Und ausstempeln. Lust auf mehr? Alle Podcast-Folgen finden Sie auf den gängigen Streaming-Plattformen oder auf www.askdante.com/mediathek.